Lost and Found. Found and Lost and Lost Found.
Hallo auch zur zweiten Stunde Lost and Found in der April-Ausgabe 2022. Wir sind weiter unterwegs auf der Whisky-Messe The Village, am Anfang bei Bacardi Whiskys und bei einer neuen Brennerei Loch Lea, die gerade ihre ersten Whiskys auf den Markt gebracht hat. Danach geht es auf die Pueblo del Ron auf der Village mit Rum aus Fidschi, aus Jamaika und aus Mauritius. Zwischendurch erwartet euch der eine oder andere Schnipsel aus einem Messerundgang. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören, auch in dieser zweiten Stunde am Mikrofon und Technik Chris.
Ja, hi, ich bin Andreas Künzer, ich bin seit 3 Jahren bei Bacardi und seit einem Dreivierteljahr Markenbotschafter für das Single Malt Segment für Aberfeldy, Roy Bruckler, Craig Gallicky, Aldmore und The Devon, also die Macduff Distille.
Das ist ja das Spannende, wenn man Bacardi hört, denkt man nicht in erster Linie an Single Malt Whisky, aber es gibt einige schottische Distillen, die dem Bacardi Konzern gehören. Und es sind interessanterweise ganz unterschiedliche Philosophien. Bei Aberfeldy sehr runde Whiskys, die meistens so mit 40% Volumen abgefüllt werden. Bei Craig Ellachy interessante Jahreszahlen, 13, 17, es soll auch 19-Jährigen geben. Vielleicht mal ganz kurz da, gibt es so eine Linie oder eine Philosophie, was die Distillen angeht? Oder wird das den Distillen überlassen?
Die Frage möchte ich mit einem klaren Jein beantworten eigentlich. Aberfeldy, sagen wir selbstbewusst, wir möchten ein Einsteiger-Whisky sein. Wir möchten, dass man über uns den Einstieg zu Single Malt findet. Deswegen ist die Core Range 12, 16, 21 immer mit 40 Volumenprozent, auch international. Wir könnten wahrscheinlich gar nicht auf 46 Volumenprozent abfüllen, weil wir nicht genug davon haben. Und das würde unserer Firmenphilosophie in dem Punkt auch widersprechen, weil 46 Volumenprozent als Einsteiger, schwierig wahrscheinlich. Und die 40 Volumenprozent unterstützen halt auch unseren Honigcharakter, der durch die extrem lange Fermentation zustande kommt. Und das ist der Grund, warum wir bei Aberfeldy die Schiene fahren. Als Ausgleich gibt es ja aber die Rotwein-Finish-Serie, aktuell den Côte Rôti. Und darüber gibt es auch immer noch für die absoluten Kenner und die Whisky-Nerds die Exceptional Cask-Serie. Craig Gallicky wiederum ist was komplett was anderes. Es gibt, ja, du hast recht, 13, 17, früher gab es einen 23-Jährigen. In UK gibt es aktuell 19-Jährigen in der Core Range, den wir eventuell, da arbeite ich gerade dran mit dem gesamten Team, dass wir den eventuell auch nach Deutschland bekommen. Und ganz aktuell einen 13-Jährigen Bass Armagnac Finish als neue Limited Edition.
Limited Editions sind ja gar nicht so leicht für eine Distille, weil man dann immer sagt, ja, wollen die Leute das haben oder sagen die dann eher, nee, das ist ja ganz anders als das, was wir sonst machen?
Bei Craig Gallicky fahren wir so ein bisschen den Ansatz, dass wir sagen, also das ist die erste dieser Art von den Limited Editions. Und zwar wird Armagnac in dem Fall auch mit Warmtubs hergestellt, die ja sehr speziell sind. Es gibt ja nur noch 6 Distillerien in Schottland, die Warmtubs benutzen, weil es verhältnismäßig ineffizient ist. Und nächstes Jahr wird da wieder ein neuer rauskommen. Und da fahren wir den Ansatz, dass wir eher vertikal gehen und immer auf 13 gehen und dann Limited Editions rausbringen. Und bei Aberfeldy ist es genau die andere Richtung, dass wir mal 20, mal 18, mal 21 und so weiter in die Richtung gehen.
Genau. Was du gar nicht gesagt hast, hier im Regal steht noch ein Aldmore auf der Messe zum Beispiel.
Oh ja, Aldmore ist mein absolutes Lieblingsbaby, weil es mit Abstand meine Lieblingsbrennerei ist. Also auch schon bevor ich bei Bacardi gearbeitet habe. Und Aldmore haben wir leider, schlechte Nachrichten, wird in Zukunft nur noch nach Asien gehen. Wir haben jetzt noch einen Restbestand an Aldmore 12. 18 ist leider schon ausverkauft und 25 seit knapp 2 Jahren schon. Man findet natürlich online noch hier und da, aber wir haben keine offiziellen Bestände mehr. Und ab sofort verkaufen wir nur noch den Restbestand Aldmore in Deutschland.
Warum sowas? Warum so eine Entscheidung? Ist das so eine Firmenpolitik einfach oder war der Aldmore nicht so gefragt?
Aldmore ist auf der einen Seite keine wirklich, also alle unsere Distillen sind nicht wirklich große Distillen, natürlich großer Konzern, aber vom jährlichen Ausstoß verhältnismäßig überschaubar zu den ganz großen Big Playern. Und Aldmore ist tatsächlich in Asien extrem beliebt, weil das natürlich diesem Grundcharakter, der dort sehr stark nachgefragt ist. Man kann Aldmore eventuell von dieser leicht parfümierten, grasigen Heunote mit japanischen Single Malts auch vergleichen oder andersrum, man vergleicht die mit Aldmore, je nachdem, wie man es drehen will. Deswegen erfreut er sich da sehr großer Beliebtheit und ist da unser zweites Steckenpferd neben Aberfeldy tatsächlich. Dafür bekommen wir aber im Umkehrschluss in Europa und gerade explizit in Deutschland Fokus auf Craig Gallicky und Aberfeldy. Es war wie ein Tausch eigentlich.
Es gibt auch noch was mit königlich im Namen und Destillen, die das haben dürfen, die müssen auch tatsächlich königlich sozusagen zertifiziert sein und dürfen dann das Siegel tragen. Royal Bruckler.
Genau, Royal Bruckler ist für mich auch extrem spannend, weil wir da vor einem halben Jahr eine Range-Umstellung hatten. Wir hatten ja bisher immer in unserer Standard-Range 12, 16, 21 mit 40 Volumenprozent chillgefiltert und Farbstoff. Und seit einem halb, dreiviertel Jahr gibt es einen neuen 12-Jährigen und einen neuen 18-Jährigen mit 46 Volumenprozent, Sherry Oloroso beim 12-Jährigen, non-chill-filtert, natürliche Farbe und extrem spektakulär als Standardabfüllung ein 18-Jährigen mit einem Palo Cortado-Finish.
Auch da ungewöhnliche Fässer, aber das liegt auch daran, dass Bacardi einen guten Zugriff hat auf die verschiedenen Fässer europaweit oder bei den verschiedenen Herstellern.
Da bin ich nicht so wirklich involviert, aber wenn man eine Maltmasterin und Masterblenderin hat, die dreimal hintereinander zur besten Masterblenderin gekürt wurde als allererste Frau und ich glaube überhaupt als erste Masterblenderin dreimal hintereinander, glaube ich, werden die Bezugsquellen immer besser.
Früher hieß er Glen Devron, seit einigen Jahren ist es nur noch der Devron. Warum gab es überhaupt diese Änderung des Namens?
Den Glen Devron gibt es tatsächlich immer noch, zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis im Duty-Free. Da werden immer noch Glen Devrons abgefüllt und für den freien Markt ist es Devron. Das ist so, das war eine reine interne Entscheidung. Ich meine auch, dass es da mal... Da müsste ich mich jetzt aber weit aus dem Fenster legen, mal eine rechtliche Entscheidung gab, dass gewisse Dinge nur unter Glen Devron aus McDuff und andere Dinge nur als Devron. Da haben wir einen 12er und einen 18er aktuell.
Das wäre noch die spannende Frage. Bei den anderen, wenn ich im Web suche, finde ich auch sofort die Distillen. Wenn ich nach der Distille Devron suche, werde ich vermutlich nicht so schnell fündig.
Genau, weil die Distille Devron ist ja der zweitgrößte Fluss in Schottland. Und die Distille ist ganz oben im Nordosten, ein bisschen roughere Gegend, direkt an der Nordsee gelegen, im Flussdelta von Macduff. Und genau, die Distille nennt sich eben Macduff und das Produkt heißt Devron nach dem Fluss. Schöne maritime Note und etwas Granny Smith.
Was wird es denn in Zukunft geben? Gibt es schon Ideen, die verraten werden dürfen? Also wir hatten jetzt schon hier bei dem Craig Ellachy was Neues.
Genau, beim Craig Gallicky kann ich noch nichts final verkünden, aber da wir mit Deutschland in den letzten anderthalb, zwei Jahren extrem international in den Fokus gerückt sind für Craig Gallicky als zweites Standbein, weil Craig Gallicky sich in Deutschland dank der Whisky-Trinker großer Beliebtheit befreut, rutschen wir da weiter in den Fokus und bekommen in Zukunft deutlich mehr Ware, auch exklusivere Ware und hoffen, dass wir in Zukunft eine wirkliche Core-Range anbieten können und nicht wie bisher 13 und 17, die natürlich extrem lecker sind. Es gab einen 23-Jährigen, der ist leider ausgelaufen. Auch da arbeiten wir eventuell nochmal an der Lösung. Und genau, da werden auf jeden Fall spannende Sachen kommen. Und bei Aberfeldy kommt natürlich dieses Jahr auch wieder eine Rotwein-Finish-Serie, diesmal sogar zwei.
Beim Altmore müssen wir jetzt auf den asiatischen Markt ausweichen oder auf die unabhängigen Abfüller hoffen oder wird es vielleicht die eine oder andere Sonderabfüllung geben?
Ja, das ist politisch für uns extrem schwierig. Wenn wir aus dem Fokus der Marke rausrutschen, kann ich in Schottland so viel betteln, wie ich will. Dann wird da wahrscheinlich relativ wenig ankommen. Dann müsste man auf den asiatischen Markt ausweichen oder darauf hoffen, dass der ein oder andere Online-Händler sich ein paar Flaschen über Umwege irgendwoher besorgt. Aber über den offiziellen Weg sehe ich da leider und glaubt mir, mir blutet das Herz wahrscheinlich am meisten, wird es da leider nichts mehr geben.
Jetzt waren wir hier drei Tage auf der Whisky-Messe in Nürnberg. Gab es was, was den Leuten am besten geschmeckt hat?
Tatsächlich haben wir zwei Trends, würde ich sagen, feststellen können, dass die Leute sich wirklich auf diese super exklusiven Sachen gestürzt haben. Das war bei uns ein Aberfeldy 21 Exceptional Cask Small Batch, den es eigentlich nur in China gibt, witzigerweise wieder China. Und wir waren die einzigen auf der Welt, die 86 Flaschen davon hatten. Da haben wir jetzt gerade die letzte von verkauft auf der Messe, weil wir die nur messeexklusiv verkauft haben. Also diese super, super High-End-exklusiven Sachen. Und da wir die Weltpremiere bei dem Craig Gallicky 13 Armagnac-Finish hatten, lief der natürlich auch sehr gut, weil viele Leute das schon gehört hatten und sind explizit deswegen an unseren Stand gekommen. Und der war innerhalb von einem Tag ausverkauft. Wir hatten aber nur 18 Flaschen, also ich möchte auch nicht übertreiben.
Und ihr habt noch was Lustiges, ihr habt Flaschen zum selber Beschriften angeboten. Was war das denn?
Mit Eberfeldi haben wir ja diese Honig-Story und von Honig kommt man natürlich irgendwann auf Wachs. Also bieten wir unseren Gästen an, dass sie ihre Flasche personalisieren können und wir dippen die in goldenes Siegelwachs und setzen die Initialien oben auf den Deckel auf. Genau. Das ist so eine Sonderaktion, die wir anbieten. Kann jeder frei entscheiden, ob er das machen möchte mit seiner Flasche. Kostet auch nichts extra, ist ein Service von uns.
Und natürlich ein schönes Gimmick für so eine Messe.
Ja, selbstverständlich. Wir hatten ja auch relativ viel Glück, muss ich in dem Fall sagen, dass der Stand neben uns nicht kam. Das heißt, wir hatten direkt am Eingang eine schöne Anlauffläche und diese Wax-Dipping-Station stand da halt super im Fokus, ist schön golden, da passiert die ganze Zeit was, da ist eine Menschentraube, das ist so ein bisschen interaktiv auch. Da sind die Leute halt wirklich stehen geblieben. Und nach meinem Tasting, das ich gestern gehalten hatte, Eberfeldi mit Honig, haben wir hier, glaube ich, gab es ja eine Dreiviertelstunde Wartezeit. Es war schon sehr beliebt.
Ihr hört Lost and Found auf der 95.8 bei Radio Z. Wir sind auf der Village unterwegs und jetzt gibt's den ersten Schnipsel aus dem Messerundgang mit Michael Gradl.
So, nun sind wir hier bei Schlumberger. Wir hatten Irisch, wir hatten Amerikanisch und jetzt kommt, und was wir tun werden, ist jetzt unser neues Zukunftsprojekt. Neues Zukunftsprojekt heißt From Field to the Bottle. Ja? Nachhaltigkeit, diese ganzen Worte werden wir jetzt immer mehr hören. Die Leute wollen wissen, was habe ich im Glas, was trinke ich. Okay, es ist immer Single Malt Whisky, es ist klar gemälzte Gerste. Aber gerne wüsste ich auch, wo kommt es denn her. Und somit haben wir, hier ist er. The guy from Philippe, so that's your words, you know.
Yorkshire's first single malt whisky. We are field to bottle. We grow 100% of our barley on the farm. We are brewers and distillers, and we've been brewing and distilling now for 7 or 8 years. So we have got a nice range of different whiskies, all single malt, all 100%. We can rewind the liquid back to the field, so we can tell you which field the whisky came from. Which is quite unique, even in Scotland. So we're very proud to be at Nuremberg and look forward to a great show. The Franconian edition is over there.
Can you tell them all better a little bit?
The Franconian edition is a single cask, it's a Muscatel cask, and it's done specifically for the show. So we're delighted to have it here today. Very sweet whisky, fantastic whisky to try, yeah.
Neben dem Whisky und Rum oder gebrauchten Fässern und Co. gab es auch einen Stand aus Finnland, der sich mit dem Thema Glas befasst hat.
So, das ist total etwas Neues, eine neue Erfindung. Mit diesem Glas genießt jeder Whisky mehr. So, der Zugang zu Aromen ist komplett frei. Das alte Problem ist immer gewesen, der starke Alkohol, so viel Alkohol. Das eigentlich taugt die Nase. Mit diesem Glas ist dieses Problem komplett gelöst. Und wir haben das, der Erfinder Jari Tuominen aus Finnland, ist Aromaforscher und hat in Zusammenarbeit mit Universitäten Helsinki und Turku das Design optimalisiert. Und dann Whisky-Liebhaber in Finnland, der größte Whisky-Club in Finnland, 1000 Mitglieder auch. So nachfragt, wie dieses Design gefällt. Und nach diesem Entwicklungsprozess ist Savu 6.0 fertig. Und wie funktioniert das dann? Okay. Man gießt in diesem Glas auf die Wölbung. Eine kleine Menge Whisky bleibt da in Wölbung. Ungefähr 100 Mikroliter pro Wölbung. Das sind so drei solche Kurven. Und von dieser Wölbung, wie man von dieser Roll-Up sieht, verdampft Ethanol sehr schnell. Die Überfläche ist groß, aber das Volumen ist klein. Das ist Imitation von Distillationsprozess. Dann Ethanol hat man viel in Whisky, Hälfte Wasser, Hälfte Ethanol und nur 1% Aromen. Und Whisky geht über Aromen. Ohne Aromen und ohne Nase kann man sagen, gibt es keine Whisky-Industrie. So jetzt, Ethanol verdampft ungefähr in einer Minute und dann ist Nase nicht mehr taub und kann man einmal schnuppern und Whisky mehr genießen. Wer möchte probieren? So. Man gießt auf die Wölbung und dann zum Vergleich nutzen wir traditioneller Whisky. So,
yeah, there is more flavor on the nose, the nosing. Here you can smell more of the whisky. It's sweeter and clean, whereas this is a bit more herbal, very different, very, very fun.
Auf einigen Whisky-Messen gab es immer wieder Stände von Ochentoschen, einem Lowland Single Malt Hersteller, der seinen Whisky auch gerne zu Cocktails mischt. Auf der aktuellen Village gab es einen Stand von Glenlivet, die Drinks mit Single Malt Whisky angeboten haben.
Hier sind wir bei Glenlivet. Hier ist unser Meister, wird sich selber vorstellen.
Ja, ja,
unser
Moin. Moin.
Ja, rede ja, laut und
alle durch. Da, hallo. Schön, dass ihr da seid. Könnt ihr einen Drink vertragen? Wir sind ja an der Cocktailbar. Wir haben was für euch vorbereitet. Wollt ihr? Ja, ne? Komm mal ran. Wir fangen mal an hier. Wir haben für euch alle unseren neuen Signature-Drink vorbereitet. Den Curious Mule. Ist quasi Moscow Mule mit auf Whisky-Basis. Das ist die Idee hier von dem Stand. Wir wollen das erste Mal hier die Messe ein bisschen anders bespielen und mit Glenlivet neue Wege gehen, unser neues Whisky-Konzept hier mal durchbringen. Und machen heute mit Star-Barkeeperinnen aus Deutschland The Glenlivet Sour, Curious Mule und natürlich auch noch einen alkoholfreien Drink. Ja, das muss alles dabei sein. Also der beste Glenlivet geeignet zu mischen ist unser Glenlivet 12 Jahre. Darf ich einmal? Das hier ist zum Beispiel nicht der Drink, den ihr in der Hand habt, sondern das ist der zweite Drink. Das ist unser Sour, The Glenlivet Sour, den wir da in Bubble-Form haben, also molekular. Wenn ihr den in den Mund nehmt und dann ein bisschen damit rumspielt, explodiert die Perle und ihr habt einen Whisky Sour im Mund. Probiert das mal. Einfach mal nehmen, in den Mund gießen. Das
sind im Endeffekt Cocktailperlen.
Genau.
Innen drin befindet sich der Drink. Und einfach in den Mund nehmen, mit der Zunge ein bisschen hin und her spielen. Und dann
schmeckt der Drink?
Platt,
Gesicht
ist auch und dann hat man den Whisky Sour im Mund.
Ja. 5 Zentiliter. Ein Drittel von dem gesamten Getränk ist das. Toll, ne? Ja, Gingerbier, Ingwerbrause und Bitters, ein Grapefruit-Bitter. Warum sollte man immer nur ungelagerte Sachen in einen Drink kippen? Bei Rum klappt's doch auch. Und warum sollte man dann einen Whisky nehmen oder eine Spiritose, die nicht schmeckt? Beim Single Malt Whisky sind wir uns sicher, dass es einfach gut ist und dann können wir daraus auch Cocktails machen. Ganz klar. Und preislich, heutzutage, was Gins oder Rums kosten, kann man auch einen Single Malt Whisky ganz easy in Drinks vermixen und seine ganz normale Kalkulation beibehalten. Das ist ganz, ganz einfach.
Andersrum gefragt, welche Glenlivet würdest du auf keinen Fall für eine Cocktail machen?
Gar keinen. Also wenn ich jetzt so ein Single Barrel habe, ne, wo die Flasche ein paar hundert Euro kostet, würde ich mir das ganz stark überlegen. Ne? Aber selbst ein Glenlivet 18 eignet sich hervorragend für einen schönen Old-Fashioned-Style-Drink. Also alles absolut geeignet, aber das Gute dabei ist, es ist ja eigentlich zum Purgenuss. Das heißt, der Purgenuss steht immer im Vordergrund, aber es funktioniert auch hervorragend zum Mixen.
Also die Empfehlung wäre quasi, den Drink zu haben, den Cocktail und auf der anderen Seite.
Wenn du die Flasche zu Hause sowieso stehen hast in deinem Schnappschrank, warum solltest du ihn immer nur pur trinken? Warum kannst du nicht mal einen schönen Drink damit mixen? Desto eher ist die Flasche alle, du kannst eine neue kaufen.
So, ein kleiner Ausflug in die Welt der Cocktails auf der Whisky-Messe The Village in Nürnberg. Wir kommen zu einer neuen, zu einer jungen Destille, Lochlea.
Mein Name ist Sebastian Menten, ich bin Sales Manager, heißt das in Neudeutsch, für die Firma Kirschimport und ich bin Außendienstler für Süddeutschland und betreue die Läden ja, und Fachhändler in Süddeutschland.
Wir sind hier auf der Whisky-Messe und hier gibt es neuen Whisky von Lochlea. Ein bisschen was zur Distille, was ist neu?
Das ist eine neue Brennerei. Seit circa 4 Jahren sind sie geöffnet und sie machen eigentlich alles selbst. Das heißt, sie bauen die Gerste selber an, sie melzen selber und sie meischen und destillieren auch offensichtlich selber. Und sie machen alles on-site, wie es so schön heißt. Genau.
Wo sitzen die denn?
Südlich von Glasgow. Tatsächlich in den Lowlands. Also es ist auch ein fruchtiger, Lowland-typischer Whisky. Was sie ein bisschen unterscheidet von anderen Lowlands-Whiskys, ich finde sie ein bisschen kräftiger. Und ein bisschen ja, kerniger. Genau.
Gibt es so eine Philosophie von Lochlea?
Ja, das ist ja, tell the truth. Or dare to be truth. Also zur Wahrheit stehen, das ist so ein bisschen auch das Motto von Robert Burns gewesen, der wohl angeblich mal auf dem Farmgelände gewohnt hat. Ganz spannend.
Und das heißt, es geht dann darum, transparent zu sein, was die Zutaten und den Whisky selber angeht?
Genau, die ganz klare Transparenz und deswegen baut man eben auch selber an, dass man sagen kann, okay, wir können euch die ganze Wahrheit erzählen. Genau.
Wer steckt denn hinter Lochlea? Ist das eine große Firma, so à la Diageo?
Nein, es ist eine kleine Firma. Ich weiß aber nicht genau, wer die Investoren sind. Entscheidend für mich war der Schritt, dass John Campbell von Lafroy sich entschieden hat, für Lochlea zu arbeiten und jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr für Lochlea arbeitet und das, die Distillery Management übernommen hat.
Hat das Auswirkungen auf den Whisky? Heißt es gibt ein Smoky Lochlea?
Nein, es wird wohl kein Smoky Lochlea geben. Es wird definitiv Auswirkungen auf den Whisky haben, die ich aber noch nicht absehen kann.
Wenn wir uns das Gelände ein bisschen angucken, kannst du ein bisschen beschreiben, was es da gibt, wie viele Brennblasen und welche Kapazitäten da sind?
Kapazität ist um die 200.000 Liter. 200.000 Liter pro Jahr. Sie haben 6 Washbacks und 2 Foresight Stills, also eine Spirit Still und eine Low Wine Still.
Im Moment habt ihr 2 Abfüllungen hier auf der Messe. Was sind das für Abfüllungen?
Wir haben einmal die First Release mit Sherry-Fässern. Das sind PX-Fässer und Bourbon-Fässer auch. Hat auch so ein bisschen diese typischen Sherry-Noten und so ein bisschen das Schwere von Sherry. Und wir haben die sogenannte Sawing Edition. Das heißt, sie möchten immer wieder darstellen, wie die Produktion läuft und dafür Sonderabfüllungen immer wieder rausbringen. Im Moment ist es Sawing, also die Aussaat wird gehuldigt, nennen wir es mal so. Ich hoffe nicht, dass sie irgendwann noch die Fertilizer Edition machen, sondern gleich zu der Harvest Edition gehen. Und die sind rein in Bourbonfässern gereift. Finde ich auch dann schön frisch und so ein bisschen Apfel- und Birnentöne. Genau.
Das Design von den Flaschen, kleine, eckige Flaschen und von den Abdrücken her so ein bisschen Reifenabdrücke?
Ich würde eher, also ich hätte es eher als die Ähren interpretiert, nicht Reifenabdrücke, sondern die Ähren. Ja, die Pinsel, die da rausgucken. Reifenabdrücke, das könnte auch Traktorreifen sein. Das ist natürlich, ja, zu dem Design kann ich nicht so viel sagen. Ich habe ihn nicht gefragt. Außer, dass ich sie schön finde und ich finde sie praktisch, weil sie dadurch in kleine Kartons passen.
Und was natürlich nett ist, man sieht sehr gut, was drin ist in den Flaschen.
Dare to be true.
Wo soll es denn mit Lochlea hingehen?
Es wird in diesem Jahr noch eine Core Range geben, so eine Art Core Range. Und es wird, wie gesagt, immer diese Produktionsschritte, die wird es in den nächsten Jahren immer wieder geben. Wo das dann noch weiter hingeht, so in 10 Jahren, darüber haben wir mit denen auch noch nicht gesprochen.
Aber es gibt bei 200.000 Liter, die in den letzten Jahren produziert wurden pro Jahr, doch einiges, was in Fässern lagert und darauf wartet, abgefüllt zu werden. Oder wo es bestimmt auch Fassexperimente gibt.
Es gibt wohl Fassexperimente, ich weiß noch nicht, welche Fässer. Wobei ich auch sagen muss, diese 200.000 Liter sind die Kapazität. Ich bin mir nicht sicher, wie viel sie wirklich produziert haben in den letzten Jahren. Was ich aber sehr schön finde, ist, dass sie 4 Jahre produziert haben, ohne dass es jemand großartig mitgekriegt hat. Und wir jetzt einfach mal bei Null anfangen können, ohne dass es vorher schon einen ersten Eindruck oder Vorurteil in Anführungszeichen gab. Genau.
Auf der Website lochleadistillery.com findet ihr einen kleinen Überflug über die Farmdistillerie, die Felder und mehr. Und jetzt kommen wir weg vom Thema Whisky hin zum Rum. Es gibt seit einigen Jahren schon die Pueblo del Ron auf der Village mit zahlreichen Rum-Abfüllern, Importeuren und anderem mehr. Jetzt geht es um das Thema Rum aus den Fidschi-Inseln.
Mein Name ist Markus, ich bin der Geschäftsführer von The Better Food Solution aus Lörrach. Wir importieren den Ratu und Bati Fidschi Rum seit nunmehr 5 Jahren in Deutschland und haben somit den meist und höchst prämierten Rum deutschlandweit in 2020 und 2021 mit über 20 Goldmedaillen mit am Start auf der Pueblo del Ron im Zuge der The Village in Nürnberg.
Was ist denn das Besondere am Fidschi-Rum, das besondere Zuckerrohr, die besonderen Hefen oder die Brennerei?
Bei Fidschi, bei der Destination Fidschi ist das Besondere, dass wir eine vulkanische Insel haben, die natürlich diese ganze Mineralik und das Terroir auch in den Zuckerrohr mit rein transportiert. Wir haben dadurch natürlich eine sehr mineralische Melasse im Grundstoff. Dann haben wir auch das beste Quellwasser der Welt, das Fiji Water, das bekannte. Und natürlich die perfekten klimatischen Bedingungen bei 38 Grad Durchschnittstemperatur und 80% Luftfeuchtigkeit für die Reifung des Rums.
Wie sieht es mit den Distillen aus? Habt ihr mehrere Distillen oder eine?
Die Rumco of Fiji hat insgesamt 2 Distillen. Einmal eine Pot Still und einmal eine Column Still Distille. Die beiden Distillen sind im Herzen der Hauptinsel Fieti Lievu in Lautoka. Und das am Fuße des einzigen Berges, der auch Quellwasser speist, dem Sleeping Giant auf Fiji.
Dürft ihr da selber Fässer aussuchen? Wie funktioniert das bei euch?
Die Fässer wählt der Master Distiller Liam Costello, der seines Zeichens ein Winemaster of Australia ist, aus. Da bedienen wir uns oftmals an Ex-Bourbon-Fässern, aber auch schöne Muscat-Fässer, aber auch PX-Cask und Sherry-Cask-Fässer, je nachdem, was der Weltmarkt gerade auch anbietet. Das ist ja in der aktuellen Situation auch nicht immer gegeben, dass man diese Fässer in der Qualität bekommt, die man gerne hätte.
Nun ist bei Rum was Typisches, dass das Fass normalerweise importiert wird, aber genau das macht ihr nicht.
Das Fass importieren wir nicht, sondern wir importieren die Flaschenware. Wir lassen den Rum auf den Fiji-Inseln, um somit die ganze Wertschöpfungskette auf den Fiji-Inseln zu haben, um natürlich auch den regionalen Bauern vor Ort wie auch den Arbeitern die Möglichkeit zu geben, ein Ready-to-Market-Produkt nach Deutschland liefern zu können.
Jetzt wird ein anderer Unternehmer vielleicht sagen, ja, das ist ja gar nicht wirtschaftlich, ich habe doch lieber 150 Fässer im Container als so ein paar Flaschen.
Das mag sein, aber unsere Philosophie ist es, dass wir sagen, wir wollen eigentlich das, was Fiji charakterisiert, nämlich diese tropische Reifung, die wir in ganz Europa nicht hinbekommen, die wollen wir natürlich auch wirklich nutzen. Und somit ist ein Aging auf Fiji auch immer spannend. Wenn man die Ware natürlich in Fässern nach Deutschland importiert, unschönen IBC-Containern, dann hat man natürlich die Reifung in nassen Kellern in Schottland nicht mehr ganz so schick wie auf den Fiji-Inseln.
Bei dem Fiji-Rum, den ihr mit Jahrgängen abfüllt, wird nicht gefärbt und nicht gezuckert, habe ich gelesen.
Genau. Die reinen Rumsorten, die werden ohne Zuckercouleur gefertigt. Das heißt, der wird nicht extra nachgefärbt, dass er eine schöne Farbe hat. Auf Fiji durch die klimatisch oder tropisch perfekten Bedingungen hat man einfach eine sehr, sehr schnelle Reife. In diesem Fall einen Faktor 4,5 versus Europa. Und da müssen wir auch keinen Zucker zusetzen, es sei denn bei unseren Rumlikören, die im Bereich Pouring verwendet werden, der Kokosnuss-Rumlikör, der Kaffee-Rumlikör oder der Signature-Blend-Rumlikör, die auch ganz klar deklariert sind. Da werden 8-jährige Rumsorten zum Beispiel genommen, die dann aber nachgezuckert werden. Das ist alles deklaratorisch natürlich einwandfrei.
Was ist denn euer ältester und euer jüngster Rum und was unterscheidet die?
Also der jüngste Rum ist ganz klar die Bati-Serie. Bati sind die Krieger auf den Fiji-Inseln. Die Bati-Rums sind 2 Jahre alt. Die Ratu, das sind die Stammesführer auf den Fiji, die sind ab 5 Jahre alt. Ganz spannend, auf den Fiji-Inseln wird man auch erst nach 20 Jahren ein Ratu, kommend von einem Bati. Und der älteste Rum, der ist jetzt gerade in der Produktion noch, der wird wahrscheinlich dieses Jahr im September abgefüllt, der Sleeping Giant, die Hommage an den Berg, der auf der Hauptinsel ist. Und der wird dann 20 Jahre alt sein. Aktuell im Portfolio ist der 16-jährige Lautoka Rum, der Ort, wo auch die Destille steht.
Wie ist denn der entstanden? Habt ihr da Kontakt mit dem Master Distiller und habt gesagt, hey, du hast mehrere 16-jährige Fässer, wir hätten gern die und der soll so schmecken? Oder wie funktioniert das?
Bei den Fiji-Inseln muss man einfach dazu sagen, wir haben einen wahnsinnig hohen Angel Share, den höchsten der Welt. Der liegt in den ersten 2 Jahren bei 21%. Und deswegen sind wir da auch immer bedacht, wirtschaftlich zu agieren und auch die Rumsorten natürlich abzufüllen, wenn sie wirklich reif sind. Es wird von den Fiji-Inseln niemals einen 30- oder 40-jährigen Rum geben können, einfach aufgrund der klimatischen Bedingungen, dass die Fässer zu schnell arbeiten und somit gar kein Rum mehr übrig wäre, den man abfüllen kann. Im ständigen Austausch mit dem Master Distiller können wir dann unsere Wünsche äußern, dass wir zum Beispiel jetzt gegen Ende des Jahres nochmal eine Overproof-Geschichte gerne auf den Markt launchen möchten. Der wird dann so um die 63% liegen. Aber natürlich sind wir auch dem Massenmarkt unterlegen. Was läuft in Deutschland? Das sind ganz klar süße Rums, somit Rumliköre.
Nochmal zurück zu den Rums. Du warst gerade schon bei den Stärken. Ihr habt unterschiedliche Stärken, in denen ihr abfüllt.
Genau, es gibt unterschiedliche Stärken. Also es fängt an bei den Rumlikören, die bei 25% liegen. Dann die Pouring Rums, Dark Spiced und White Rum bei 37,5%. Dann gehen wir über auf die Ratu-Rumsorten mit 40% und den aktuell in der Spitze Lautoka-Rum mit 46%.
Warum gibt es da nicht mehr Fassstärken? Weil es zu wenig Flaschen gäbe?
Weil es zu wenig Flaschen gäbe und auch die Flaschen im Einzelpreis natürlich dann entsprechend nach oben gehen. Und wir wollen immer auch Rumsorten herstellen, die für jedermann erschwinglich sind. Wir sind jetzt keine Spekulanten, die sagen, wir stellen genau 100 Flaschen her weltweit und die werden dann auf irgendwelchen Auktionen hoch gehandelt. Deswegen, wir wollen eigentlich einen Rum, der auch getrunken wird und nicht nur ins Regal unter wenig Sonneneinstrahlung in einem Karton bis zur nächsten Auktion gelagert wird.
Rum eignet sich auch, wenn er in sozusagen 46% und ungefiltert etc. abgefüllt ist, zu mischen. Was empfehlt ihr denn zu mischen? Oder gibt es was, wo ihr sagt, den lieber nur pur und nicht mischen?
Ich sage immer, am Ende entscheidet der Kunde und alles ist erlaubt. Wenn es jetzt denjenigen gibt, der seinen Rum mit einer Cola trinken möchte, dann soll er das gerne tun. Geschmäcker sind so verschieden und ich denke, wir sollten da auch jede Meinung akzeptieren. Ich bin da immer jemand, der sagt, am Ende entscheidet der Kunde, was schmeckt. Geschmäcker sind so unterschiedlich, die Geschmacksknospen sind so unterschiedlich. Klar, es ist natürlich schön, wenn man einen Signature Blend als Old Fashioned auch mal genießen kann oder einfach nur eine Orangenzeste, eine Zitronenzeste in den weißen 10-jährigen Rum mit reintut. Aber wenn da ein Eiswürfel mit drin ist oder es mit einer Cola genossen wird, dann ist das so. Und dann muss man das auch akzeptieren.
Gebt ihr Cocktail-Empfehlungen raus?
Ja, wir haben zum Beispiel jetzt den Espresso Martini, den wir in Deutschland in über 150 Bars, auch führende Bars in den Hauptstädten haben. Das ist eigentlich ein super einfacher Cocktail, wo wir einen Ratu Signature Blend Rumlikör nehmen. Was Schöne ist, dass wir keinen Zuckersirup mehr brauchen, weil wir schön die Süße aus dem Rumlikör bekommen. Einen frisch gebrühten Espresso, natürlich schön aus einer Siebträgermaschine. Dann auch noch einen italienischen Espresso-Likör. Wir haben einen Eiswürfel dabei, einmal shaken und man hat einen perfekten Espresso-Martini. Das ist unser absoluter Favorit. Oder ganz einfach den Ratu Signature Blend mit einem Espresso als Liquid Dessert. Somit spart man sich das ganze Dessert-Genre.
Eine Sache habe ich hier am Stand noch entdeckt, das fand ich ganz witzig. Was ist denn ein veganer Avocado-Cream-Likör?
Avocati ist ein veganer Avocado-Cream-Likör. Das Produkt haben wir jetzt relativ neu in die Distribution mit aufgenommen. Kommt aus der Feder von Kim Weißwange. Das ist den Spirituosen Maniacs ein bekannter Begriff. Kim Weißwange hatte auch schon die Weißwange Tonic Water mit Aktivkohle, aber auch mit maritimes Tonic, mit einer Spirulina-Alge entwickelt. Ist in der Parfümindustrie absolute Bank. Und ist immer dafür bekannt, dass sie sehr, sehr anspruchsvolle Spirituosen entwickelt, die es vorher noch nicht gegeben hat. Somit, der Avocado-Cream-Likör ist die perfekte Alternative zum Eierlikör, nämlich vegan, laktosefrei und glutenfrei, somit auch für jedermann.
Und was steckt drin?
Was steckt drin? Wir haben Rum als Basis, einen weißen Rum aus Brasilien und dann wiederum ein Avocado destilliert, eine Avocado destilliert. Das Ganze ist 6 Monate haltbar. Also das Produkt besteht wirklich nur aus künstlichen, beziehungsweise keinerlei künstlichen Zutaten, nur natürlichen Zutaten.
Und wie kommt es auf der Messe an?
Sehr gut. Also wir wollen auch, dass die Leute das Produkt mal probieren, weil es doch wirklich eine Weltneuheit ist, weil das noch keiner kennt. Das Produkt ist leider in der Pandemie gestartet, letztes Jahr 2020 im März. Da hat man nicht so wirklich die Chance gehabt, auf Messen das Produkt zu zeigen. Deswegen ist es jetzt die erste Messe, wo wir das Produkt dabei haben. Und das Feedback ist wirklich sehr, sehr schön. Also die Leute wollen mal was Neues probieren. Und gerade mit dem attraktiven Design ist es natürlich mit dem Faultier auch entsprechend ein Hingucker.
Was ist denn hier in Nürnberg auf der Messe, wo es ja ganz viele Rumsorten gibt, besonders gefragt im Moment?
Süße Rums. In Deutschland ganz klar süße Rums. In Nürnberg hat man natürlich auch immer die Experten, die sagen, okay, Fassstärke, bei mir fängt Rum erst ab 50% an. Diese Meinung muss man akzeptieren. Bei uns ist eigentlich das Porno oder das Gros der Leute findet süße Rums gut.
Wie geht's denn weiter bei euch? Du hast schon gesagt, ihr wollt einen Overproof-Rum auf den Markt bringen. Gibt es weitere Ideen? Auch mal so Experimente mit, da gab es zufällig rauchige Fässer.
Ja, also wir haben verschiedene Ideen. Also von unserer Grundidee auf Fiji, dass wir sagen, die Fässer werden versiegelt mit glühenden Kokosnusskohlen, was ja schon ein sehr einzigartiger Schritt ist, bis zur Filtration durch Aktivkohle gewonnen aus verbrannten Kokosnussschalen. Hat der Master Distiller natürlich auch schon viele Ideen und auch viele ja, Fassbelegungen, die er jetzt natürlich auch schon seit Jahren vorantreibt. Und da wollen wir eigentlich immer die Innovation auch vorantreiben und zu sagen, wir wollen auch das Ohr am Markt haben, was wird gefragt. Aktuell ist es, ja, sind es Süßrums durch die Bank. Da werden wir jetzt außer dem Signature Blend keinen weiteren mehr dazu nehmen. Aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt.
Wo findet man eure Rums?
Uns findet man sowohl im sortierten Fachhandel wie auch im Onlinehandel bei zum Beispiel den einschlägigen Rum- und Spirituosenhändlern online, wie auch im Concept Stores, wie auch in kleinen Wein- und Spirituosenfachhändlern, aber auch im Großhandel.
Müsst ihr für die Zukunft so ein bisschen Angst haben, dass irgendwann so ein großer Finanzhändler aus Übersee kommt und sagt, kauf ich auf, ihr kriegt nichts mehr, also die Brennerei oder so?
Müssen wir nicht Angst haben. Es ist natürlich, die ganze Welt unterliegt dem ständigen Wandel. Wenn mir jetzt schon jemand sagen kann, was in 5 Jahren Trend ist, dann darf er sich gerne melden bei uns. Sind wir immer sehr offen. Aber ansonsten muss man, glaube ich, immer das Ohr am Kunden haben, wie auch an der Zeit. Und dann auch zu sehen, okay, was ist wirklich Trend, was kommt Neues. Sprechen wir in 5 Jahren noch über Fiji rum oder ist schon wieder der Tequila, der Mezcal, der nächste Whisky-Trend? Wir haben immer das Ohr an der Zeit und sind da eigentlich auch flexibel und innovativ genug, uns da danach zu richten, was ist Trend und was verfolgen wir.
Und jetzt geht's in Sachen Rum nach Jamaika.
Mein Name ist Nina Forster. Ich bin Teilhaber und verantwortlich für den ganzen Vertrieb in Deutschland bei der Firma 1423.
1423, was ist denn das für ein Name? Was hat das mit Rum zu tun?
Tatsächlich ist es nicht das Gründungsjahr. Zurückgreifend, die Dänen, die diese Firma gegründet haben, haben sich damals aus Spaß tatsächlich ein eigenes Fass gekauft. Und die hatten 10 Samples angefragt. Die hatten alle die Nummerierung 14.121, 14.122, 14.123 und so weiter und so fort. Nach dem 10. Sample war das mit dem Schreiben nicht mehr so ganz gut gegeben und dann wurde halt eine Zahl vergessen bei dem Fass, was bestellt wurde. Sodass sie das Fass 1423 bestellt haben. Ja, und so kam der Firmenname zustande.
Es geht um Rum und zwar aus Jamaika. Was zeichnet denn die Insel Jamaika aus? Das Erste, was die Leute dann immer haben, die irgendwas schon von Rum gehört haben, gesagt, ach so, die mit den vielen Aromen, hi, ist der Rums Jamaika?
Gibt es natürlich auch. Also Jamaika an sich ist natürlich bekannt für Urlaub, Strände, Rum, tolle Menschen, Lebensfreude und andere Dinge. Aber der jamaikanische Rum, da gibt es ja ganz viele Stilistiken, würde ich mal sagen. Das geht tatsächlich bis hoch zu High Ester, aber es gibt auch sehr schöne, halbwegs gefällige Rums. Die sind jetzt natürlich für die gezuckerten Rumfreunde ein bisschen was zu schwer, aber da ist für jeden was dabei. Ich habe damals ja auch nicht mit Jamaika als mein Lieblingsrum angefangen. Mittlerweile liebe ich diesen Rum aber einfach. Was soll ich sagen? Worthy Park beispielsweise ist in meinen Augen so ein Everyday's Darling. Den kann man immer trinken, der haut dir nicht auf die 12. Kann er natürlich, also Worthy Park kann auch anders destillieren, aber jetzt zum Beispiel der Single Estate ist so ein schön gefälliger Rum. 45% Volumen, bananig, fassig, einfach schön.
Single Estate ist gleich der passende Begriff dazu, denn es geht darum, dass dann alles quasi auf demselben Gelände stattfindet. Das heißt, da wird Zuckerrohr nicht nur angebaut, es wird da auch geerntet, weiterverarbeitet, destilliert etc.
Genau, das ist richtig. Bei Worthy Park ist auch der Ursprung tatsächlich eher die Zuckerfabrik, also sprich das Hauptgeschäft lag im Zuckerbereich und nicht im Rum. Die Melasse aber sollte dann ja natürlich auch für irgendwas verwendet werden. Und da gab es ja nichts Besseres als die Rumdestillation. Also ja, das Zuckerrohr ist von Worthy Park. Es wird verarbeitet, der Zucker wird verkauft, hauptsächlich allerdings in Jamaika selbst. Und die Melasse geht dann rüber in die Destille und ja, da werden die Träume wahr.
Vielleicht ein bisschen was zur Destille selber. Arbeitet ihr hauptsächlich mit Worthy Park zusammen?
Wir importieren Worthy Park für Europa, ja, aber wir haben auch viele Eigenbrands. Also Worthy Park ist ein sehr, sehr wichtiger und großer Partner von uns, aber nicht der einzige.
Und wenn wir uns aber da die Destille angucken, dann hat die so ein paar Besonderheiten.
Das ist ein 100% Copper Still von Forsyth aus Schottland. Aber was besonders daran ist, und ich glaube, darauf zielst du ja ab, ist dieses kleine Column Still, was noch on top installiert wurde. Das hat jahrelang nicht funktioniert, aus technischen Gründen. Der Typi da aus Schottland kam mehrere Male angereist, um das zu fixen. Und jetzt hat es endlich geklappt. Das heißt, wir haben einen Pod-Still mit einer kleinen Column-Still mit drauf montiert, sodass wir auch leichtere Rumstile destillieren können. So eine Art Zwischendestillat quasi.
Und es ist auch so quasi ein durchgängiger Kreislauf. Ihr bekommt am Ende das raus, was ihr haben wollt. Müsst also nicht sozusagen einmal destillieren im Stillpot, dann nochmal ein zweites Mal, damit ihr höhere Werte kriegt etc.
Genau. Allerdings wird auch der Rum, der quasi mit 85% rauskommt, also es gibt ja Low Wine, High Wine, das wird dann schon nochmal mit in die anderen Destillationspotte hineingetan und weiter destilliert. Also das Ganze ist in guten 4 Stunden getan, so ein Destillationskreislauf.
Und am Ende sind wir bei gut 80%.
Genau, so 80-85%. Und das kann man auch sehr gut pur trinken.
Nun ist es bei einigen Importeuren so, dass sie sagen, ja, wir bestellen unseren Rum containerweise und füllen dann bei uns ab. Wie läuft das bei euch?
Wir machen das sowohl als auch. Also von Worthy Park importieren wir die Fertigware quasi schon abgefüllt in den Flaschen von vor Ort. Wir importieren aber auch sehr viel Bulkware, also lose Ware in Kanistern oder Containern, genau. Wir füllen dann damit in Dänemark bei uns auch Fässer, lagern das entweder in einem ganz klassischen Ex-Bourbon-Fass oder halt irgendwelche Fassfinishes wie Moscatel, Oloroso, PX, alles was wir so haben und worauf wir Lust haben. Das landet dann zum Beispiel auch in einer SBS, also Single Barrel Selection Flasche oder diverse andere spaßige Produkte. Ja. Da machen wir schon viele kleine Schweinereien.
Apropos Schweinereien, es ist ja beim Rum so, dass es ein bisschen weniger Vorschriften gibt als beim Whisky. Habt ihr für euch so einen Standard entwickelt, dass ihr besonders transparent seid für eure Kunden?
Also in Tastings oder jetzt hier auf Messe sagen wir allen und jedem, was in unseren Produkten drin ist. Es gibt ja auch dieses neue Zuckergesetz, dass alles, was mehr als 20 Gramm Zucker auf den Liter hat, auch nicht mehr Rum, sondern rumbasierte Spirituose heißen muss. Wir haben uns dagegen entschieden, die Rezeptur zu ändern, sondern gehen den Weg, unsere Spirituosen quasi jetzt als rumbasiert zu benennen, weil es für uns wichtig ist, dass der Geschmack beim Kunden im Vordergrund steht und nicht das Gesetz quasi, aber wir erzählen jedem, was drin ist, wie viel Zuckergehalt unsere Rumsorten haben. Ja, und wir wollen auf jeden Fall transparent sein, weil da wird sehr viel Schweinereien, sind wir wieder beim Wort, in der Branche betrieben zum Teil. Es wird nicht ehrlich mit dem Endkonsumenten umgegangen. Das ist uns aber sehr, sehr wichtig und steht auch an erster Stelle.
Was sind denn so die speziellsten Sorten, die ihr habt? Oder Abfüllungen?
Tatsächlich der Companero Panama, den würde ich jetzt so als ersten benennen, ist ein 12 Jahre alter Rum aus Panama und hat eine extreme Kakaonote. Das ist aus natürlichem Kakaoextrakt dann natürlich hinzugegeben. Des Weiteren ist auch der Companero Elixir sehr spannend, das ist ein Rumlikör mit 100 Gramm Zucker auf den Liter und orange Kokosnuss. Und sonst aber haben wir natürlich auch noch andere schöne Sachen, aber das sind jetzt, wenn du mich so nach Exoten fragst, die beiden, die herausstechen.
Und vom reinen Rum, der fast gelagert ist, gibt es da ganz spezielle, besonders alt?
Meistens dann unter SBS, also unseren Single Barrel Selection. Die sind natürlich leider immer limitiert und schnell vergriffen. Aber ansonsten würde ich sagen, sind unsere ältesten Rumsorten schon so bei 12 Jahre im Schnitt.
Und wenn bei euch 12 Jahre draufsteht, sind es auch 12 Jahre?
Beim Ron Esclavo 12 zum Beispiel haben wir einen Verschnitt aus 6 und 12 Jahren. Also kein Solera-Verfahren, sondern wirklich reine 6 Jahre und reine 12 Jahre verblendet. Ja, es steht drauf, wie alt sie sind. Beim Panama, wie gesagt, 12 Jahre. Also da gehen wir auch offen mit um. Wenn es ein Solera-Verfahren wäre, würden wir es auch bekannt geben.
Wie war für euch die Messe?
Sehr gut. Ich bin sehr müde, deswegen kriege ich meine Sätze auch nicht so richtig formuliert. Aber ja, war eine tolle Messe, hat viel Spaß gemacht. Wir kommen auf jeden Fall wieder.
Wo finden wir eure Produkte?
Bei gut geführten Spirituosenfachhändlern im Internet. Eigentlich, ja, ich will nicht sagen überall, so weit sind wir noch nicht. Aber ja, wenn man danach sucht, findet man sie.
Und zum Abschluss in Sachen Rum geht's auch noch nach Mauritius hier in Lost and Found auf der 95.8 bei Radio Z.
Mein Name ist Solveig Gerz. Ich bin die Inhaberin der Firma Fancy Food und Lifestyle, Importeurin für Rum und Feinkost aus Mauritius und Haiti.
Wir sind hier gerade in der Pueblo del Ron auf der Village hier in Nürnberg. Hier gibt es viele Rumstände und ganz viele unterschiedliche Länder. Ihr habt euch so ein bisschen auf Mauritius am Anfang spezialisiert. Haiti ist jetzt mit dazugekommen. Was ist denn das Besondere an Mauritius? Warum Rum aus Mauritius?
Ja, also die Ursprünge liegen darin, dass ich in meinem früheren Business für Südafrika und Mauritius zuständig war. und mir da buchstäblich die Feinkost über den Weg gelaufen ist und ich mich auch mit dem Gedanken getragen habe, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das war vor 12 Jahren, circa 12 Jahre. Und zu der Zeit gab es noch gar keinen Exportrum. Es wurde nur Melasserum produziert, der auf der Insel eben auch verbraucht wurde, verkauft wurde, auch für die Touristen, aber man ist eben nicht in den Export gegangen. Und circa 2 Jahre später kam dann das erste Exportprodukt, das war eben der Star und der Blue Mauritius, der nach Europa ging. Und da startete eigentlich die Reise in die Rumwelt.
Nun, wenn ich hier am Stand bin, sehe ich schon, dass es unterschiedliche Destillen sind, aus denen der Rum aus Mauritius kommt. Was zeichnet denn diese Destillen aus? Sind die alle so in ihrem Charakter sehr unterschiedlich?
Ja, tatsächlich, in der Tat hat jede Destille ihre eigene Charakteristik. Also keiner kopiert den anderen. Ja. Wir haben auf Mauritius 6 Destillen. Wir arbeiten mit 4 zusammen. In den Ursprüngen war es Melasserum. Es war bis 2001 verboten, Zuckerrohrsaft rum herzustellen, aufgrund der Zuckerherstellung. Und wie wir wissen, ist ja bei der Zuckerherstellung das Nebenprodukt, wenn der Zucker raffineriert wird, die Melasse, die abfällt. Und auf dem Weltmarkt hat man ca. 85% Melasserum und nur 15% die aufwendigere Methode des Zuckerrohrsaftrum oder auch genannt Agricolrum, was allerdings den französischen Departements vorbehalten ist. Deswegen, Mauritius ist unabhängig seit 1969 und darf es Zuckerrohrsaftrum nennen.
Das heißt, auf Mauritius gibt es beides und beides wird exportiert. Nun habe ich vorhin schon nachgefragt und war da ein bisschen erstaunt, weil es gibt ja Rumabfüller, die sagen, wir bekommen den Container voll Rum aus Übersee mit den Fässern und haben vorgesagt, wir wollen so verschiedene Altersstufen haben, lagern das dann in Deutschland, füllen das hier ab etc. Warum macht ihr das nicht? Warum sagt ihr, wir nehmen Flaschen, die vor Ort abgefüllt sind?
Weil wir die Tradition über Generationen unterstützen möchten. Wir sind der verlängerte Arm und vermitteln, was über zum Beispiel die Oxenham Craft Distille ist eine Distille, die in der 4. Generation besteht. Das Know-how, diese Tradition, dieses ehrliche Handwerk, das möchten wir weitergeben. Und Traditionen sind toll, die sollen auch gelebt werden, weitergelebt werden. Und wir sind zum Beispiel nicht bestrebt, so viel wie möglich verschiedene Rums aufzunehmen, sondern wir gehen sehr selektiv vor. Wir arbeiten eben mit familiengeführten Unternehmen zusammen, die ihr Handwerk verstehen, die eben auch alle ihre eigene Charakteristik haben. Oxenham hatte ich ja schon benannt, ist eben eine Craft-Distille. Das ist die erste Distille, die Melasse und Zuckerrohrsaft rum herstellt. Chamarel ist so der klassische Stil, also sie sind sehr puristisch, sie haben eine sehr gerade Linie. Bei La Bourdonnais ist es etwas verspielter, weil La Bourdonnais ist zum Beispiel die größte Obstplantage auf Mauritius und arbeiten eben da auch mit den Früchten der Plantage zusammen. Also der Rum und die Früchte werden sozusagen mazeriert. Und wir haben hier wirklich sehr schöne Naturprodukte, schön veredelt. Und auch nochmal auf die Winemaker-Familie zurückzukommen von Oxenham. Sie verstehen eben durch ihr Weinbusiness, durch diese Tradition, verstehen sie die Fermentation, die nach der Weinherstellung verwendet wird, also eine sehr langsame Fermentierung und dann eben die Verblendung, die sehr filigran ist, dass man schön diese einzelnen Fassreifungen noch rausschmecken kann.
Was manche Leute ein bisschen verwirrt, auf manchen Rum steht drauf XO, das steht für Extra Old, auf manchen VS, VSOP und dann gibt es aber keine weltweit einheitliche Regelung. Das heißt, extra old kann mal so, mal so, mal so alt sein. Wie ist das denn auf Mauritius und was bedeuten die übrigen Abkürzungen?
Also zu den Abkürzungen, VS steht für very special, dann VSOP ist very special old pine Und XO ist extra old. Die Bezeichnung auf Mauritius richtet sich nach dem alten Cognac-Gesetz. Und da, das hat man sich angelehnt. Ja, wir wissen heute, dass ein Cognac, ein XO-Cognac, heute 10 Jahre Reifung haben muss. Mauritius hat sich nach dem alten Gesetz angelehnt und der XO muss mindestens 6 Jahre Reifezeit haben. VSOP 4 Jahre, VS 3 Jahre. Und da haben alle Hersteller sich sozusagen verbunden, haben dem zugestimmt und das wird auch gelebt.
Wie groß ist dann so ein altes Fass?
Es ist ganz unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel bei den jüngeren Reifungen, wenn wir jetzt den Gold Rum von Chamarel nehmen, der 18 Monate gereift ist, tropisch gereift. Das ist auch immer sehr interessant, tropische Reifung oder kontinentale Reifung aufgrund des Klimas. Ist die Reifung schreitet schneller voran. Und wenn man vergleicht mit der kontinentalen Reifung, ist es circa 1:4. Also ein Jahr tropische Reifung entspricht 4 Jahren kontinentaler Reifung. Bei dem Gold Rum zum Beispiel wird ein 2000 Liter Fass verwendet. Französisches Eichenfass, neues Eichenfass. Das sind schon richtig große Fässer, also die über den Kopf hinausgehen. Dann gibt es bei den kleineren Abfüllungen, spezielleren, edleren Abfüllungen ca. 400 Liter Fässer, gibt auch 200 Liter Fässer.
Gucken wir noch zum Abschluss ganz kurz auf Haiti. Ihr habt Clairon Rums, die kenne ich bisher ein bisschen in einer anderen Schreibweise.
Ja, es ist auch, also wir werden ja nun seit 10 Jahren mit Mauritius verbunden und alle sind recht verwundert, aber das ist auch eine sehr feine, kleine, familiengeführte Destille auf Haiti. Clairen mit K geschrieben, das ist tatsächlich die kreolische Schreibweise. Viele kennen es mit C, also C-L-A-I-R-I-N geschrieben. Und Clairen ist eben die kreolische, traditionelle Schreibweise.
Und was zeichnet die Rums aus? Die gehen ja erstmal in der Nase, so wie ich sie kenne, in Richtung Agricole und auf der Zunge entwickeln sie dann nochmal so, wow, ganz andere Aromen.
Ja, also zum einen ist natürlich das Fermentationsverfahren speziell, dass hier eine offene Fermentation stattfindet. Und dann haben wir 2 Sorten, also wir bringen 4 Produkte auf den Markt. 2 sind aus Zuckerrohr-Honig, Sugarcane Honey, und 2 aus Zuckerrohr-Saft.
Und wie habt ihr euch für die entschieden? Habt ihr vorher probiert und gesagt, genau die nehmen wir?
Im Grunde genommen hat uns der Distiller angesprochen und wir haben dann quasi die rumprobiert. Also er ist auf uns zugekommen. Er hat uns natürlich beobachtet in unserer Arbeit. Wir sind bekannt für den Markenaufbau. Wie schon gesagt, wir sind nicht die großen Sammler, dass wir so viel wie möglich. Wir gehen sehr selektiv vor. Wir schauen eben, was macht das Unternehmen aus? Passt die Philosophie auch zu uns? Und ja, es passte halt. Die Produkte haben uns auch gefallen, waren recht spannend. Und bei der Fermentierung wird zum Beispiel auch bei einem Rum Laktose verwendet. Deswegen ist das Spezielle, dass der Rum auch einen leichten Parmesan-Geschmack hat, was viele mögen.
Wo finde ich denn eure Rums?
Im Fachhandel natürlich, auch in den Online-Shops, also in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz.
Das war er, der Ausflug auf die Whisky-Messe The Village und auf die zugehörige Pueblo del Ron in Nürnberg. In diesem Jahr ist die Messe im April gewesen, 1. bis 3. April, mit dem 1. April als Pre-Opening-Tag. Und 2023 soll es die Messe auch wieder geben. Da wird sie im Frühjahr wieder stattfinden. Weitere Infos dazu findet ihr unter whisky-messe.de oder ihr sucht einfach nach The Village in Nürnberg. Und das war Lost and Found im Monat April hier auf der 95.8 bei Radio Z. Die nächste Lost and Found Sendung hört ihr in der Nacht von 4. auf 5. Mai, natürlich hier bei Radio Z zwischen 0 und 2 Uhr morgens. Diese Sendung nachhören könnt ihr eine Woche lang in der Radio Z Mediathek unter www.radio-z.net und im Anschluss findet ihr sie als Podcast auf der Lost and Found Seite lost-and-found.radio-z.net. Ich verabschiede mich am Mikrofon und Technik Chris und wünsche euch eine angenehme Nacht. Bis zur nächsten Ausgabe von Lost and Found hier bei Radio Z.